Evangelist im Reisedienst, das habe ich ja schon angedeutet eben im Interview, dass ich viel unterwegs bin und das ist auch wunderbar. Das bedeutet aber auch, dass ich meistens an den Wochenenden unterwegs bin. Und als begeisterter Fußballfan kann ich dann nicht das tun, was ich gerne tun würde, nämlich meinem HSV zugucken. Das ist heute besonders tragisch, weil um 13.30 Uhr spielt er und dann bin ich ganz bei euch heute. Aber was ich dann mache, ich höre dann so ganz klassisch wie früher dann manchmal die Übertragung im Radio. Und das ist ja sehr spannend, wenn der gute Kommentator sein Handwerk versteht, dann hast du so ein bisschen den Eindruck, live dabei zu sein. Der spürt die Gefühle auf dem Platz und transportiert die ins Ohr und dann weiß ich, ja, das ist jetzt gerade irgendwie so im Stadion die Atmosphäre. Wenn er um Objektivität bemüht ist, dann ist es gut. Und dann kommt das sachlich rüber. Wenn ich meinen Sohn hinterher anrufe und sage, du warst im Stadion heute, Simon, erzähl mal, wie war's? Oh, dann kommen Emotionen rüber, aber das ist dann nicht mehr objektiv. Der haut dann raus. Also Papa, also so eine schlechte Verfassung, also das sind doch alle, die überbezahlt, unfähig und dann ergibst dich ein, also das darf man nicht zitieren. Ja? Ich muss ihn aber nicht lange bitten. Der haut mir das ganze Spiel raus, erzählt mir jede Szene, angereichert mit seinen nicht zitierfähigen Zitaten. Aber ich weiß, er hat was erlebt. Und es hat ihn irgendwie emotional gepackt. Es geht uns doch ähnlich, wenn wir einen schönen Urlaub hatten und die Kollegen fragen am Montag danach, na, erzähl mal, und dann hörst du nicht mehr auf. Von dem Strand und den tollen Restaurants und dieser Sonnenuntergang, ach, war das schön. Oder du hast einen spannenden Film im Kino gesehen oder bei Netflix, wie man das heute ja macht. Oder ein schönes Konzert, Martin Pepper, und du erzählst Montag, boah, also toll. Und das muss man uns nicht aus der Nase ziehen, wir werden das begeistert erzählen. Tja. Machen wir mal einen kleinen Szenenwechsel. Du sitzt Montag dann mit deinem Kollegen in der Mittagspause in der Kantine, habt euch eben noch über das Fußballspiel vom HSV unterhalten, hast noch von deinem Urlaub gerade erzählt und dann kommt unverhofft die Frage, du sag mal, du bist doch Christ. Wie kann man denn heute noch Christ sein, angesichts dieser schrecklichen Dinge, die in der Welt passieren? Glaubst du wirklich an einen liebenden Gott? Wie kann man denn noch glauben? All diese Missbrauchsfälle in der Kirche, Tausende. Wo ist Gott, wenn Zehntausende von Flüchtenden vor Panzern davonlaufen, Gazastreifen zerbombt wird, Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken und überhaupt Christ? Was ist das eigentlich? Was ist das, was du glaubst? Eben hast du noch begeistert vom Urlaub erzählt und vom Fußballspiel. Jetzt fängst du an zu stottern. Naja, wie fängt man denn so ein Gespräch eigentlich an? Fängst du erstmal an, die Kirche zu verteidigen wegen der ganzen schlechten Dinge, die er da aufgezählt hat? Oder kramst du schnell nochmal nach Argumenten, die doch für den lieben Gott sprechen? Oder hast du noch so ein paar Bibelstellen, die du gerade mal zitieren kannst, aber die fallen dir in dem Moment ja nicht ein, das ist ja dumm. Wir stammeln und stottern und irgendwie kriegen wir das nicht richtig über unsere trocken werdenden Lippen und der Hals fängt an, sich zuzuschnüren. Aber dann fällt es dir ein. Weißt du was? Komm doch Sonntag mit ins Martin-Luther-Haus, 11 Uhr. Da haben wir einen Profi, der war in Marburg, da hat er das gelernt. Und der Thorsten, der sieht immer klasse aus. Und der wird dir das alles erklären. Das ist super. Das ist schön. Der kann auch die schwierigsten Antworten kann der dir geben. Das ist ja wunderbar. Komm doch mal Sonntagmorgen um 11 Uhr. Und du siehst im Gesicht deines Arbeitskollegen, ach du Schande. Sonntagmorgen um 11, weißt du was, da setze ich mich mal gerade an den Frühstückstisch. Schönes Ei und frischen Kaffee, aber noch im Pyjama. Da gehe ich doch nicht mit dir ins Martin-Luther-Haus zum Gottesdienst. Außerdem, warum? Ich hatte nur eine Frage nach deinem Glauben. Warum soll ich mit dir da hingehen? Die Hürde ist riesengroß. Ist ja schick, das Haus, habe ich gesehen bei Facebook. Aber warum? Warum? Warum sollten unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen hierher kommen? Nun, jetzt machen wir diese 42-Tage-Serie hier und am Ende werden wir MyWay miteinander machen und vielleicht werden wir in diesem Unterwegssein begreifen, dass wir unseren Kollegen überhaupt nicht überzeugen können, wenn wir nicht überzeugt sind. Denn ich glaube, das Geheimnis unseres Glaubens, wir müssen niemanden überzeugen, wir müssen überzeugen, überzeugt sein. Und das ist ja mal die Frage, ob wir das noch sind. Paulus, den wir gerade eben ein bisschen kennengelernt haben bei diesem Verhör vor dem König Agrippa, der war sehr überzeugt. Der hat jede Gelegenheit genutzt, auch selbst so ein Verhör von seinem Glauben zu erzählen. Und wenn ihr heute Nachmittag noch hier bleibt, zu dem Schulungsteil, den wir miteinander machen, dann werdet ihr danach auch in der Lage sein, zu jeder Gelegenheit und zu jeder Ungelegenheit über euren Glauben zu reden. Und ihr werdet gar nicht viele Worte brauchen. Das möchte ich euch heute als Tool gerne hier lassen. Nachher, nicht jetzt, müsst ihr bleiben. Aber gibt dann auch ein schönes Mittagessen zwischendurch. Lohnt sich, ne? Die Frage ist ja, warum sollten wir eigentlich von unserem Glauben erzählen? Ich war die letzten Tage in Kreling. Wir hatten da Mitgliederversammlung des Gnadauer Verbandes. Und der Generalsekretär wird ausgetauscht, der Präses bleibt, keine Angst. Der hatte ein interessantes Balkendiagramm und das habe ich jetzt nicht auf Folie, aber ich zeige euch einfach nochmal, wie eindrücklich das ist. Da war eine Umfrage, wie religiös die Menschen heute, für wie religiös sie sich halten. Und da war der allerhöchste Balken überhaupt nicht religiös, gar nicht mehr Deutschland. Nein, kein Interesse mehr. Und dann ging es so runter und dann ganz unten so ein ganz kleiner Mini-Balken. Ich bin so ein bisschen doch religiös. Ich bin religiös, ja. Und das war vor 2000 Jahren auch schon so, als der Paulus da war. Als Paulus dann losgezogen ist und noch nicht im Verhör war, sondern als er noch durch die Gegend reiste, da kam er ja auch in Gegenden, wo es keinen christlichen Glauben gab. Zum Beispiel in Rom. Da war eine Gemeinde, okay, ein paar hatten sich bekehrt, aber über Gott wussten die Menschen nicht viel. Paulus sagt den Römern, wie können sie Gott anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an Gott glauben, wenn sie doch nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von Gott hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Wenn niemand ihnen vom Glauben erzählt? Und darum geht es heute Morgen. Wie können wir von unserem Glauben erzählen? Botschaft. Wir sind Botschafter. Wir sind Menschen, die eine Botschaft haben und wir sollen davon erzählen. Jetzt sagst du, wie ich? Dafür haben wir doch den Thorsten und den Sigmar und da haben wir doch Profis. Ist auch gar nicht meine Gabe. Ich habe auch keine theologische Ausbildung. Fordere mich nicht auf, dass ich von meinem Glauben vor Menschen reden muss. Ich glaube, du kennst diese Gefühle. Ich denke, viele haben diese Gefühle. Aber Paulus sagt nicht, das ist für die Auserwählten, er sagt auch nicht, das ist für die Ausgebildeten, sondern er sagt, das ist für euch alle. Ihr seid Botschafter. Und wenn du sagst, ich kann das nicht, dann gibt Paulus uns einen Einblick in sein Herz. Er weiß nämlich, dass er das eigentlich auch nicht kann. Und dass die Situation manchmal auch schwierig ist, das sagen wir ja schnell, ne? Die Situation war gerade so, das passte gerade nicht. Paulus sitzt im Gefängnis, als er diese Sätze schreibt. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Evangelium, das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Es gibt keine Situation, die als Ausrede herhält, dass sich keine Tür öffnet. Aber das Geheimnis ist, dass Paulus sagt, betet dafür. Und ich bitte euch, ihr Lieben, betet in den nächsten Wochen dafür, dass sich Türen öffnen, dass du von deinem Glauben erzählen kannst, dass du einladen kannst, dass das Geheimnis, und das wisst ihr spätestens, seit ihr das schöne Kreuz hier habt, dass da ein Geheimnis verborgen ist, was die Menschen vielleicht irritiert. Das Kreuz stößt an, das Kreuz regt zu Widerspruch auf. Das ist ein Geheimnis, ja. Betet dafür, dass wir dieses Geheimnis verkündigen können. Dennoch werden viele denken, naja, Jesus, dein Ernst? Wirklich? Meinst du mich? Ich soll dein Zeuge sein? Ich soll von dir erzählen? So kommen wir uns dann ja manchmal vor, ne? Wie so ein Zeuge vor Gericht. Oh, müssen wir dann da irgendwie was tun? Nee, also Jesus, das ist wirklich, wirklich viel verlangt. Guck mal hin. Da steht nicht, ihr sollt meine Zeugen sein. Da steht auch nicht, irgendwann vielleicht mal, sondern ihr werdet meine Zeugen sein in dem Moment, wo es drauf ankommt. Dann seid ihr es. Dann seid ihr es. Das ist der große Plan von Gott, dass er uns einsetzt in Momenten, die wir vielleicht gar nicht selber durchschauen, dann ein Zeuge zu sein von dem, was wir erlebt haben. Ein Zeuge von dem, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass er das getan hat bei uns. Sonst ist es schwierig. Sonst erzählen wir irgendwas und die Menschen sagen, ja, das sind ja Märchen aus längst vergangener Zeit. Ich hoffe, dass wir wirklich Botschafter sind mit einer Botschaft von Dingen, die wir selber erlebt haben. Von der guten Nachricht. Wir brauchen keine Experten, vielleicht ein paar. Wir brauchen auch keine Besserwisser, die alles erklären können, sondern wir brauchen Leute, die sagen, ich habe Jesus erlebt und er hat mein Leben verändert. Und ich möchte, dass du das auch kennenlernst. Und weißt du, was du erzählst, hat Kraft. Das ist ja das Verrückte. Manchmal denken wir, ja, die großen Bekehrungsgeschichten, die habe ich auch immer gehört. Wenn einer im Gefängnis sich bekehrt hat, weil er aus Bibelseiten Zigaretten gedreht hat. Oder wenn einer, habe ich auch mal gehört, zu seinem Guru gegangen ist und gesagt hat, ich brauche ein Mantra, dass ich beten kann. Und der Guru hat gesagt, nimm doch mal das Vaterunser, das ist irgendwie, das ist so schön vom Versmaß. Und da hat sich dieser Mensch zu Jesus bekehrt. Das sind ja Bekehrungsgeschichten. Oder wenn so ein ehemaliger Zuhälter von St. Pauli sagt, jetzt glaube ich an Jesus, das sind ja Bekehrungen. Aber wer bin ich? Lieschen Müller mit meiner Geschichte? Jesus hat was gesagt. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Befähigen, Zeugen zu sein. Wir bekommen Kraft und mit dieser Kraft bekommt deine Geschichte Kraft. Und das werden wir heute Nachmittag uns ein bisschen genauer angucken. Wie kann ich mit meiner Glaubensgeschichte kraftvoll Zeugnis ablegen für den Glauben, für Jesus? Und ich bin ganz sicher, dass das Menschen begeistern wird. Es kommt nämlich gar nicht darauf an, dass man irgendwie die großen theologischen Zusammenhänge kennt, sondern dass man etwas zu erzählen hat als Zeuge. Ja? Wo du die Hauptperson bist und nicht irgendein großer Held, Glaubensheld. Und Klammer auf, wenn wir uns die Glaubenshelden der Bibel angucken, so doll waren die auch nicht alle. Die haben auch alle so ihre Schwachstellen gehabt. Also dürfen wir uns einreihen und auch solche Zeugen sein. Ja, es ist also eine Herausforderung. Ach nee, ich lasse das Bild mit dem Heiligen Geist, das ist so schön, ich lasse es einfach. Paulus hatte auch eine Geschichte zu erzählen. Und jetzt in diesem Verhör, und das ist ja so spannend, ich stell dir das nochmal vor, du stehst vor Gericht, also jetzt hier vor dem König, das ist ja der oberste Richter in dem Moment, das ist angeklagt und es droht ihm der Tod. Gefängnis auf jeden Fall, aber Tod wahrscheinlich. Und eine Verteidigungsrede, die Paulus hält, beginnt er mit den Worten, ich schätze mich glücklich, König Agrippa, dass ich heute die Gelegenheit habe, vor dir zu sprechen. Ich finde das großartig. Weißt du, wie oft hat schon mal deine Nachbarin bei dir geklingelt und gesagt, du, ich habe echt ein Problem, können wir reden? Und du sagst, oh, es ist gerade ganz blöd, die Kinder, und du weißt, mein Mann kommt gleich von und über. Wie oft hat dein Arbeitskollege gesagt, können wir gerade mal? Und du sagst, passt jetzt gerade nicht. Und Paulus sagt, eigentlich wollte ich mich jetzt verteidigen, aber im Moment schätze ich mich glücklich, dass ich dir mal was ganz Wichtiges sagen darf. Hör mir wohlwollend zu. Stark. Paulus, stark. Respekt gegenüber dem anderen. Er erkennt ihn an als jemand, der kompetent ist und der ihm jetzt zuhört und der in Streitfragen objektiv urteilen wird. Er lobt ihn nachher auch nochmal, weil er ja so gebildet ist. Und wisst ihr, wenn wir in so ein Gespräch gehen mit Menschen über unseren Glauben, dann ist die erste Voraussetzung, dass wir eine Wertschätzung haben. Dass wir den anderen akzeptieren als jemand, der auch seine Meinung hat. Der auch eine Überzeugung hat. Als jemand, der zu Recht vielleicht kritisch ist gegenüber meiner Einstellung. Aber wir sind nicht aufgefordert, überheblich zu sein und zu sagen, du glaubst alles falsch. Sondern wir sind erstmal aufgefordert, zuzuhören. Und Wohlwollen zu erwarten und zu erbitten. Uns nicht aufdrängen. Aber dann, wenn die Gelegenheit sich bietet, loslegen. Das ist der Kairos, das ist der Moment, den Gott schenkt. Dieser Augenblick, dieses Momentum, wo wir sagen, jetzt. Es ist so schön zu lesen in der Bibel, da heißt es immer an diesen entscheidenden Stellen, als die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn, kennen wir alle aus der Weihnachtsgeschichte, als die Zeit erfüllt war, als der Moment gekommen war, da passiert es, da will Gott diese Brücke bauen zwischen Menschen und sich selbst. Und das kann jederzeit passieren. Und da dürfen wir jederzeit mit rechnen. Paulus schreibt an Timotheus, doch sehr jungen Mitarbeiter, verkünde du die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht, ob es gelegen kommt oder nicht. Oder Luther sagt, ist ja Martin-Luther-Haus hier, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder Unzeit. Egal. Predige, rede, erzähle. Und Paulus fängt an zu erzählen. Ehrlich und ungeschönt. Er fängt kritisch an. Er sagt, du, ich muss dir sagen, du hast recht, mein Lebensweg war jetzt nicht immer nur mit Ruhm begleitet. Ich habe ziemlich böse Dinge getan. Ich habe die Christen verfolgt. Ich war ein Christenhasser. Ich habe sie in den Tod geliefert. Mein Hass war grenzenlos. Und ich fühlte mich im Recht. Doch dann kam das. Damaskus. Ihr kennt es vielleicht. Ja, schon mal gehört. Da reitet er da nach Damaskus. Und dann holt ihn plötzlich so ein Licht vom Pferd und er fällt und er hört diese Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Da kennt jemand seinen Namen. Weißt du, das ist so begeisternd für mich. Wenn Jesus eine Beziehung zu Menschen aufbaut, dann knüpft er nicht bei nichts an, sondern dann sagt er, du, ich kenne dich schon. Ich habe dich geschaffen. Ich weiß, wer du bist. Und wenn du zu Menschen gehst und die Botschaft von Jesus bringst, dann wird das Gefühl da sein, irgendwie ist da schon was. Menschen haben so eine Sehnsucht in sich, irgendwie ahnen sie was davon. Und dann spricht sie jemand mit Namen an, da ist eine Beziehung. Ja, wie hat es Jesaja gesagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, denn du bist mein. Und das spüren Menschen. Gott ruft mich, er meint mich, nicht irgendwen. Saul, Saul, du bist jetzt gemeint. Und das Spannende ist, Paulus, dieser große Mann, der fällt in den Dreck und erkennt an, dass das sein Herr ist. Wenn man den Namen Saulus richtig übersetzt, oder richtig übersetzt, heißt es der Erhabene, der Große. Und der liegt im Dreck und sagt, ich bin gar nicht groß, du bist der Herr, dir möchte ich folgen. Das ist schon krass. Sein ganzes Leben hat sich innerhalb von einer Sekunde auf den Kopf gestellt. Der eben noch Erhabene liegt im Staub und spricht zu einem nicht sichtbaren Herrn. Das ist spooky, oder? Aber das ist es. Er ist gesehen worden, obwohl er ihn selber gar nicht sehen kann. Er ist ja jetzt blind. Aber er gehorcht. Er hört, was Jesus ihm zu sagen hat. Er ist mit diesem Sinn, ist er ganz stark dabei. Er hört es. Und wenn wir zu Menschen reden, werden sie mit dem Herzen die Dinge vielleicht hören, auch wenn sie es nicht gleich verstehen, weil eine Beziehung da ist. Das ist so wichtig. Und dann kriegt er diesen Auftrag, der Paulus. Ja, Paulus heißt übersetzt der Kleine. Saulus der Erhabene, Paulus der Kleine. Das ist doch spannend. Nicht, weil Jesus ihn jetzt klein gemacht hat und sagt, so und jetzt kannst du mir dienen, sondern weil er eine neue Identität bekommt. Es gibt einen Größeren in seinem Leben, das weiß er von dem Moment an. Es gibt einen Herrn, der es gut mit ihm meint, der ihn beauftragt, der ihn beruft, der ihn rettet. Und das erzählt er, König Agrippa, ich habe dieser Erscheinung gehorcht, weil dieser Jesus mein Retter geworden ist. Er hat mich erlöst. Und das möchte ich allen Menschen erzählen. Und so wurde vom Saulus zum Paulus diese Veränderung passierte in diesem Moment eine Kehrtwende. Und was erzählt er dem König? Und das ist ja verrückt. Er erzählt von dem Kreuz. Er erzählt von dem Kreuzestod und dass Jesus sterben musste und vorher leiden musste und dass er als erster von den Toten auferstanden ist. Er erzählt das komplette Evangelium. Anstatt von sich selber irgendwie und sich zu verteidigen, er redet davon, das ist mein Herr, der mich befreit hat. Das ist das Wichtigste in meinem Leben. Egal, was du mit mir machst, das erzähle ich dir jetzt. Und das musst du hören, das muss jeder hören. Und dann passiert das, was uns immer wieder passieren wird. Dann ruft ein Festus da rein, sag mal, bist du verrückt, Paulus? Bist du in den Wahnsinn getrieben? Hast du zu viel in den Büchern gelesen? Man hält uns manchmal für Spinner. Aber ich halte das ganz gut aus. Man hält uns für verrückt. Ja, ich bin verrückt. Ich habe mal vor Jahren auf dem Bundesjugendtreffen eine Predigtreihe gehalten, verrückt, weil Jesus uns in einen neuen Stand gerückt hat. Aus dem alten Stand in den neuen Stand und eine neue Identität. Wir sind verrückt worden in das Licht. Und deshalb bin ich gerne verrückt. Und Paulus sagt, hey, du kannst mich gern für verrückt halten, aber was ich sage, ist wahr und meine Worte sind vernünftig. Und ich finde das so wichtig, wenn wir mit Menschen reden, dass wir sagen, hey, kann sein, dass du das für totalen Spinnkram hältst. Ja, aber ich bin kein Spinner. Und ich habe Zeugen. Das ist sehr spannend. Müsst ihr mal nachlesen, den Vers 26. Da sagt Paulus, es gibt ja Zeugen, Festus. Zum Beispiel der König hier. Der weiß genau Bescheid. Und deshalb rede ich hier so frei und offen, denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts von dem, was ich gesagt habe, unbekannt gewesen ist. Festus, wenn du einen Zeugen brauchst, hier, nimm den König. Der Angeklagte verweist auf den Ankläger und sagt, der kann mich verteidigen, weil der weiß, dass ich die Wahrheit sage. Das ist mega spannend. Leute, wir sind nicht hilflos unterwegs, wenn wir eine verrückte Botschaft erzählen, sondern Gott wird dafür sorgen, dass unsere Geschichte Kraft hat und dass Menschen das bestätigen können und dass Menschen sagen, ja, ich gebe dir Wohlwollen. Paulus hat nur seine Bekehrungsgeschichte erzählt. Im Grunde nur das, was ihm passiert ist, aber das ist so authentisch und ich möchte dich einladen, wenn du in den nächsten Wochen mit Menschen redest, sei natürlich, authentisch, erzähl nicht irgendwas, was Tolles passiert ist in der Kirchengeschichte. Es gibt viel mehr Sachen, die nicht gut waren in der Geschichte der Kirche, sondern erzähl, was in deinem Leben passiert ist. Du gehörst zu Christus, er lebt in dir und er kann durch deine Geschichte ganz wirksam Menschen erreichen. Nun mag es sein, dass du in deinem Herzen denkst, ist ja viel zu persönlich. Über meinen Glauben rede ich nicht, schon gar nicht mit Arbeitskollegen, ja, oder mit Fremden. Wie sollen sich Menschen für unseren Glauben interessieren, wenn wir uns gar nicht wirklich für sie interessieren? Deshalb ist die Voraussetzung, hab erstmal Interesse an ihnen. Vielleicht hören wir erstmal ein bisschen mehr zu, als dass wir gleich immer reden. Das ist ja mal ganz wichtig, dass sie merken, ich bin interessiert. Und zuhören ist deshalb so wichtig, weil das lehrt uns schon die Biologie in den ersten Stunden. Der Mensch besteht aus zwei Ohren, aber nur einem Mund. Vielleicht ist das Hören doch ein bisschen wichtiger als das Reden. Denk mal drüber nach. Deine Geschichte ist total spannend. Das ist nicht wie bei Paulus, so dramatisch vielleicht, aber du kannst deine Geschichte erzählen. Kennst du Apostelgeschichte 29? Ich frage nicht die Theologen, weil die wissen die Antwort hoffentlich. Die gibt es nicht. Es gibt kein Kapitel 29 in der Apostelgeschichte. Aber du schreibst mit deinem Leben Kapitel 29 der Apostelgeschichte. Was hat Jesus getan? Die Apostelgeschichte erzählt, was Jesus getan hat mit Menschen, an Menschen, durch Menschen. Und da passt du rein in die Geschichte. Gut, es wird in der Bibel wahrscheinlich nie ein Kapitel 29 von Thomas und Claudia geben. Wahrscheinlich nicht. Der Kanon ist abgeschlossen seit ein paar hundert Jahren. Aber was ich sagen will ist, Jesus schreibt seine Geschichte mit dir, ganz persönlich. Und ich erlebe das, wenn ich unterwegs bin im Land, wie Menschen ihre Geschichten haben und wie Menschen darauf ansprechen. Wenn sie hören, was Jesus im Leben anderer getan hat, sie können sich damit identifizieren. Wenn ich erzähle, und das passiert bei Maybe, wir sind da sehr offen, wenn ich erzähle, wo ich auch meine Zweifel hatte oder wo ich mal wirklich in Krisen geraten bin, dann wissen die Menschen, okay, das kenne ich auch, das ist mir auch passiert. Und dann kann ich von der Hoffnung erzählen, die mich da rausgeholt hat. Und dann wissen Menschen, ach, guck mal an. Das ist also nicht nur so eine abgedrehte Geschichte irgendwo in Damaskus vor 2000 Jahren im Wüstensand, sondern das ist Realität. Interessant. Ein Zeuge hat mir von seiner Geschichte erzählt. Was wird dann passieren? Das ist ganz einfach, das ist bei Paulus zu sehen. Er sagt, König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du das glaubst. Ich weiß, du glaubst. Und Agrippa, ja, du redest so überzeugend, du machst mich demnächst noch zu einem Christen. Und was sagt Paulus? Genau, ich bete zu Gott, dass das passiert. Das ist meine Absicht. Ja, als wir in Wilhelmsburg das Gemeindegründungsprojekt begonnen haben, da habe ich mit den Kollegen der Landeskirche Kontakt aufgenommen, versucht irgendwie so gemeinsam unterwegs zu sein. Und dann kam der Vorwurf. Ja, ja, wir wissen, was ihr hier wollt. Ihr wollt ja nur Menschen zu Jesus bekehren. Und ich sagte, das stimmt. Wollt ihr das nicht eigentlich auch? Dann war betretenes Schweigen. Du redest so überzeugend, dass du demnächst einen Christen aus mir machst. Ja, genau das will ich. Und das dürfen wir auch ruhig offen sagen. Wir möchten mit der Botschaft nicht in den Berg herhalten. Wir möchten den Glauben wecken. Und deshalb sagt Paulus, glaubst du? Das dürfen wir fragen. Glaubst du? Und jeder glaubt an irgendwas. Aber Paulus sagt, ich glaube, dass Gott mit dir was vorhat. Und nicht nur mit dir, sondern mit all denen, die das heute hören. Alle, Alle möchte ich, dass sie Jesus kennenlernen. Paulus nutzt die Gelegenheit. Paulus lässt sich nicht abhalten von den Umständen. Gott schenkt den Kairos. Und in dem Moment weiß er, jetzt muss ich meine Geschichte erzählen. Jetzt muss ich das Evangelium erzählen. Muss ich die Dinge erzählen, die Jesus getan hat. Zur Zeit oder Unzeit? Wisst ihr, es gibt so Unzeiten, wo es überhaupt nicht passt. Ich will euch das noch kurz erzählen. Ich saß im Gottesdienst, Abschluss von My Way. Manchmal machen wir auch den Gottesdienst noch am Ende. Das machen wir neuerdings nicht mehr, weil wir den Reisetag brauchen, um in den nächsten Ort zu kommen. Aber das war damals in dieser Gemeinde so. Und kurz bevor der Moment kommt, wo die Gemeinde mich dann auf die Bühne holt und meinen Co-Referenten und ein Dankeschön sagt und uns nochmal mit Applaus verabschiedet, und ich richtete mich schon innerlich drauf ein, sitzt alles ordentlich, ich muss gleich wieder auf die Bühne, tippt mir jemand auf die Schulter und sagt, kannst mal eben rauskommen, da ist ein Notfall. Dann gucke ich zu meiner Frau und sage, Schatz, kann sein, dass ich jetzt gleich nicht da bin, dann gehst du halt auf die Bühne. Und meine Frau hasst es, auf die Bühne zu gehen. Das mag sie nicht. Die ist in der zweiten Reihe super. Aber es war eine Unzeit. Und ich habe gedacht, Notfall, da muss ich ja gehen. Ich haderte noch mit mir. Ich denke, kann ich ein anderer, ist nicht ein Arzt im Haus irgendwie, kann man nicht mal rufen? Na gut, ich gehe raus. Irgendjemand muss geahnt haben, dass ich mal Sanitäter war. Aber draußen war niemand am Bluten. Draußen saß eine Frau und weinte. Und dann ging ich hin und ihre Freundin, die sie im Arm hielt, sagte, sag mal, was du gestern Abend gesagt hast, hat meine Freundin zum ersten Mal in dem Leben gehört. Und heute Morgen ist sie hergekommen, weil es sie hierher getrieben hat, weil sie möchte diesem Jesus ihr Leben anvertrauen. Können wir das jetzt machen? Ja, dann sind wir in so einen Nebenraum gegangen, dann hat sie ihr Leben unter Tränen Jesus gegeben. Dann wurden aus salzigen, traurigen Tränen Freudentränen in einem normalen Gottesdienst. Wenn Jesus den Moment schenkt, bist du bereit, Rede und Antwort zu stehen? Kannst du erzählen? Jetzt weißt du, wie es geht. Bei Paulus haben wir es jetzt gelernt. Bin sicher, Jesus wird dich nicht gleich auf Fremde losschicken. Oder wird nicht gleich Leute schicken, die sagen, oh, können wir mal eben mein Leben in Ordnung bringen? Hast du mal gerade? Aber Jesus wird dir Menschen aufs Herz legen. In der nächsten Zeit Menschen aus deinem persönlichen Umfeld, die eine Sehnsucht haben. Nach dem, was du hast. Nach dem Geheimnis, das du in dir trägst. Und davon werden wir den Menschen erzählen. Und dann werden wir sie einladen. Und vielleicht wird die Reaktion so sein wie bei Paulus, als er auf dem Areopag den Leuten von Jesus erzählte in Athen. Erzähl mehr. Wir wollen mehr hören. Erzähl mehr. Wichtig ist, dass wir Vertrauen zu den Menschen haben. Dass wir ihnen wohlwollend begegnen. Dass dein Vertrauen gegenüber Menschen nicht durch Vorbehalte immer wieder abgehalten wird, sondern dass sich eine Beziehung ereignet, eine freundschaftliche Beziehung, dass du Menschen davon erzählen kannst, was dich in deinem Leben so begeistert an diesem Jesus. Und dann wird in Apostelgeschichte 29 unsichtbar, nicht auf Papier, vielleicht irgendwann auch deine Geschichte stehen und du wirst sagen, ups, ich kann doch nicht schweigen von dem, was ich erlebt habe. Ich sage nicht Amen, weil wir singen jetzt genau diesen Satz miteinander als Gebet, als Bekenntnis. Ich kann nicht schweigen und ich wünsche dir, ich wünsche euch, dass ihr ja verstanden habt, was Jesus von uns eigentlich will. Einfach nur natürlich sein und bereit sein, Zeugen zu sein.